Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 8. November, Anno Domini 2021. Und es läuft Standardantwort, keine Ahnung. Hallo Klaus.
Hallo Kusanowski.
Heute möchten wir reden über Organisationsprobleme, beziehungsweise also nicht Probleme für die Organisation, sondern wir möchten reden über Probleme, die sich durch Organisation für Menschen ergeben oder man müsste eigentlich sagen für Personen sich ergeben. Organisationen machen durch Zurechnung aus Menschen Personen. Das soll heute unser Thema sein. Und wir möchten dann, wenn je nachdem wie das Gespräch verläuft, über Gesinnungsfragen sprechen und über vielleicht, wenn wir dazu kommen, vielleicht auch noch über politische Probleme. Aber hauptsächlich möchten wir sprechen über, was macht eigentlich die Organisation mit uns angesichts der Tatsache, dass wir mit der Organisation eigentlich fast nichts machen können.
Ich finde ja dieses ganze Formularnummer ist, ich habe das jetzt vollkommen aufgeweicht, also alles, was eine Art Schnittstelle darstellt, ist irgendwie auch ein Formular. Und was halt passiert jetzt die ganze Zeit, dass die Formulare nicht von Menschen abgelehnt werden, sondern Formulare von Maschinen abgelehnt. Die sagen immer so, nicht richtig installiert, das falsch installiert, Lizenz abgelaufen, peng. Da ist gar kein Mensch mehr im Loop, da ist einfach nur noch ein Computer, also in der Maschine, genau. Die sagt so, dein Formular reicht mir nicht.
Oder? Genau, also das ist genau ganz genau das. Also hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, erinnerst du dich, da hatte berichtet von dem, ich glaube, es wurde es geschrieben, in der Neuen Züricher Zeitung, glaube ich, war es, da hatte ein Journalist geschrieben, da über seine Erfahrungen in China. Genau das, was du berichtest, genau das. Also der hat dann versucht, also sich eine Wohnung zu mieten und schon ging es los, genau. Also ständig wurden seine Anträge auf Zugang abgelehnt. Also und er konnte auch nicht mehr herausfinden, warum eigentlich nicht. Das hat er genau berichtet. Und er hat dann berichtet, wenn es dann klappte, wusste er auch nicht, warum. Ne? Und er hat festgestellt, dass es nicht nur ihm so ging, sondern vielen anderen auch. Und es war irgendwie, und also in diesem Bericht ging's, wurde auch eben gesagt, also dass das echt zu einer apathischen Situation führte, weil es allen dann auch irgendwann egal war.
Das stimmt.
Na, ja. Es ist ja klar, irgendwann ist es dir völlig egal, weil du sagst, du kapierst es nicht, aber ständig sagt dir jemand, du darfst, und dann sagt dir wieder jemand, du darfst nicht. Also es ging so weit, dass er zum Beispiel berichtete, er kriegt keinen Schlüssel beispielsweise, sondern er musste sich mit biometrischen Daten, also mit Gesichtserkennung, ich glaube mit Gesichtserkennung war es. So, musste er sich erst eine App installieren. Schon die Installierung der App führte zu Problemen. Dann brauchte er ja auch verschiedene Dinge. Und es ging immer nur, ständig stand er vor verschlossener Tür und ständig konnte ihm keiner sagen, warum. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann wollte er an den Strand gehen. Dann wollte er Dinge einkaufen. Und immer wieder dasselbe Schema. Und das konnte ihm auch keiner erklären. Na, ist ja klar, weil die Leute, die dann gegenseitig dann stand er an der U-Bahn, wurde auch berichtet, dass er dann die U-Bahn benutzen wollte. Und immer wieder dasselbe Schema. Plötzlich kommt irgendein Fremder an, ein Zuständiger oder der behauptet, er sei zuständig. Dann zeigt er dem, warum die App nicht geht. Dann sagt er, ist mir egal, wenn sie nicht geht, dann geht sie nicht. Und so weiter. Und dann erzählt er noch weiter, dass auch seine Adresse plötzlich in allen möglichen Chats eingespeist worden ist, sodass er auf einmal eine ganze Menge an Chatmitteilungen bekam von Leuten, wo er gar nicht wusste, was die eigentlich von ihm wollen. Und so weiter. Also genau, und es ist genau dieses, also der Bericht bestand genau in dem, was du sagst. Du füllst das Formular aus, aber dann ist es irgendein Algorithmus, der sagt no.
Genau. Und also wo läuft das hin? Kann es sein, dass wir einfach dann einfach kollektiv alle abschalten, wie Peter Lustig damals gesagt hat,
hier nee,
abschalten.
Ich glaube eher, dass so etwas Ähnliches passieren wird wie in der DDR, wo sich sozusagen so eine Art Schattenleben oder eine Schattenwirtschaft, eine Schattenökonomie oder sagen wir so eine Art ein Schattenleben ausbilden wird, wo man dann eben andere Vereinbarungen miteinander trifft. Ne? Wenn der Staat so als Besatzungsmacht, ne, sich sozusagen durchsetzt, wie das in der DDR war, ja, der Staat, so etwas zeigt sich ja andeutungsweise auch mit Corona, der Staat plötzlich als Besatzungsmacht sozusagen in ganz elementare Dinge des Lebens eingreift, wo die einfachsten Sachen nicht funktionieren,
ja.
Dann bilden sich neue Bündnisse. Also bei uns war es jetzt so, ich durfte, also der Friseur hat behauptet, ich müsse einen Test abliefern, und ich habe gesagt, wenn ich erstmal so einen Test habe, ich mache keinen Test, ich bin gesund, ja, also dürfte er mir nicht die Haare schneiden, da habe ich gedacht, da gibt's auch andere Lösungen. Eine andere Lösung ist nämlich, andere Leute haben das Problem auch. Also spricht sich ganz schnell herum, dass es Friseure gibt, die kommen ins Haus. Und sie kommen natürlich dann klappt natürlich nicht so individueller Termin, sondern sie kommen dann, die kündigen, rufen dann vorher an, ne, weil sie dann eine Tour fahren. Ne, dann rufen die dich an und sagen so, nächste Woche, ne, komme ich und so. Dann kannst du nur noch sagen, bin da oder ich bin nicht da.
Okay.
Das sind dann so ganz neue Abmachungen, die Leute miteinander treffen. Also wenn der Staat auf diese Art und Weise sich als Besatzungsmacht durchsetzt, dann wird darauf reagiert, dass die Leute sagen, okay, dann andere Bündnisse oder andere Arten Vereinbarungen zu treffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so etwas dann mit Gastronomie irgendwann passiert, dass man eben so eine Art Schwarzgastronomie organisieren wird. Es gibt dafür auch schon einen Ausdruck, habe ich jetzt erfahren. Ich kannte das nicht. Pop-up-Gastronomie gibt's schon seit den 90er Jahren in Großstädten. Das heißt also, da wird sozusagen innerhalb von 3-4 Wochen vorher wird irgendeine Location bekannt gegeben, aber die wird nicht so in der Zeitung bekannt gegeben, sondern da gibt es so ein Bekanntschaftsnetzwerk, wo sich das herumspricht, wo ein Koch beispielsweise dann irgendwie kocht. Ne? Irgendwo in einem Hinterhof, irgendwo in einer Garage, also irgendwo. Ne? Es wird also 3 Wochen oder 4 Wochen vorher bekannt gegeben, dann spricht sich das so in einem Bekanntschaftsnetzwerk herum, dann sind es ungefähr so 800, 900 Leute, die darüber informiert sind und 100 Leute kommen dann. Und dann an einem Tag findet dann eben irgendwo eine Party statt und nur die Informierten wissen es. Und dann findet das nur einen Tag statt. Dann zahlst du dafür, weiß nicht, für den Abend, weiß ich nicht, 100 Euro oder so. Und dann verschwindet. Und dann wird also ein Raum immer wieder bewirtschaftet, sondern Pop-up. Also sprich, mal hier, mal da. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Staat sich als Besatzungsmacht durchsetzt, das ist ähnlich wie in der DDR. Auf einmal hatten die ja Beschaffung von Baumaterialien. Ne? Da gibt's ja diesen schönen Satz in der DDR. Wo hast du eigentlich die Sachen her? Waren vom Laster gefallen. Mhm. Oder habe ich in der alten Baugrube gefunden oder so. Also genau, weil man einfach damit sagen wollte, ich sag dir nicht, wo es her ist, damit du es nicht weiter sagst.
Es sei denn, genau. Du hast was und ich kann davon profitieren. Ja.
Genau, ganz genau. Es sei denn, du hast etwas, das ich brauche, dann gebe ich dir vielleicht auch etwas, das ich brauche und so weiter. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, wenn die Staaten haben ja wirklich, das muss man ja sagen, die Industriestaaten haben so eine völlige Durchsetzungskraft. Und dagegen können wir nichts machen, weil wir einfach nicht härter organisiert sind. Ne? Klar, der Staat ist härter organisiert, durchsetzungsfähiger organisiert. Und wer nicht genauso hart durchsetzungsfähig organisiert ist, der muss eben, ja, der hat dagegen keine Chance. Ne, wo kannst du es sehen? In Israel kannst du es sehen. Ne? Warum kann sich die palästinensische Bevölkerung gegen diese Besatzung nicht wehren? Antwort ja. Sie kriegen die Art von Organisation nicht hin, ne, die man bräuchte, um eben. Denn sozusagen diese Wehren besteht ja nicht bloß, die Durchsetzungsfähigkeit ist ja nicht bloß Militärorganisation, sondern da ist ja Ämterorganisation, Behörden, ne, spielt da eine Rolle, spielt Betriebsorganisation eine Rolle. Ne, solche Dinge spielen da eine Rolle. Die Armeeorganisation ist auch nur ein Teil davon. Aber die Armeeorganisation selber könnte eine solche Besatzungsmacht nicht durchhalten, wenn es nicht sozusagen auch zivile Organisationen gibt.
Die genau darauf ausgerichtet sind, ganz genau.
Genau. Ja. Ja. Sonst alleine ging es nicht. Und wir als Menschen, ne, ich glaube, ich hatte mit der Julia mal drüber gesprochen, wir als individuelle Menschen, woran kannst du die Macht der Organisation sehen? Nämlich dann, wenn sie dir sozusagen schlagartig weggezogen wird, das kannst du dann bemerken, wenn du mit Stalkern zu tun hast. Also sprich, da steht also irgendjemand bei dir vor der Tür. Der steht einfach nur da, du kennst den irgendwie, einen Beziehungskonflikt, du kennst das vielleicht, und dann fängt er dir an, Handwerker ins Haus zu schicken, fängt an, dir Blumen ins Haus zu schicken, fängt an, dir nachzulaufen. Das ist ja alles erlaubt. Der darf das. Es ist ja nicht so, dass dir das verboten ist, das zu tun. Und jetzt versuchst du dich dagegen zu wehren. Wenn du dich jetzt versuchst, dagegen zu wehren, dann musst du jetzt nicht nur deinen eigenen Lebensalltag bewältigen, also sprich deine Arbeit, dich um deine Kinder kümmern, sondern du musst jetzt auch noch Rechtsanwälte organisieren. Dann hast du ja auch ganz schnell Schwierigkeiten mit Ärzten. Dann musst du ja auch Schutz organisieren und so weiter, um den Stalker irgendwie abzuhängen. Das heißt, du musst sozusagen mit Organisationen betreiben für das, was der Stalker selber nicht betreiben will, denn der stellt sich einfach nur bei dir vor die Tür. Ne, oder ruft dich einfach nur an und legt rechtzeitig auf oder so, dann weißt du, er war es wieder. Aber schon wenn du das weißt, dass er es war, ja, du hast nicht einmal mit ihm gesprochen. Du weißt nur, um die Uhrzeit ruft er immer an. Da weißt du schon, wie wenig der eigentlich tun muss, um dich zu belästigen und wie viel du tun müsstest, um das abzuwehren. Und daran kannst du sehen, was Organisation leistet. Organisation macht, erst die Organisation macht dich kompetent. Und wenn sie wegfällt, dann siehst du auf einmal schlagartig, wie inkompetent du eigentlich bist. Du kannst die einfachsten Sachen nicht. Verstehst du dir das?
Kein Einwasser umtreten. Ja.
Genau. Ja, aber wenn du Organisation hast, auf einmal stehst du da wie der Superman, du kannst alles, es läuft alles, wenn die Konjunktur gut läuft in einer Betriebswirtschaft, ne, läuft die Konjunktur gut und die Kunden geben Geld aus und die Märkte laufen gut. Auf einmal ist der Verkäufer, der Strahlemann, alle mögen ihn, weil er jede Woche mit neuen Aufträgen rankommt, mal 10, mal 20, mal 50.000 Euro. Boah, ist der gut, boah, klappt das alles. In Wirklichkeit läuft die Konjunktur natürlich gut.
Also ich hab das Gefühl so, also bevor man selbst handelt, bevor man selbst irgendwie tätig wird, ne, gibt es quasi dieses, das, was der soziale Rahmen oder ne, was der Rahmen hergibt an Möglichkeiten. Und durch mein Handeln, durch das, was ich tue, kann ich eigentlich nichts besser machen. Ich kann quasi das Potenzial nicht erhöhen. Ne? Ich kann nur aus dem schöpfen, was da ist. Also ich kann maximal diese 100% erreichen, ne, die der Rahmen hergibt, aber ich kann das nicht steigern. Also jeder macht eigentlich durch sein Handeln die Sache immer nur ein bisschen schlechter, weil er 100% nie erreichen kann, aber Steigerung ist nur das möglich, was möglich ist. Und wir können eigentlich nur verkacken. Im Großen und Ganzen können wir es nur schlechter machen.
Es sei denn, es passiert anders. Das ist ja so. Also wir sind halt in der Situation, durch Organisation sind wir in der Situation, dass wir, wenn wir sozusagen ein Verständnis für soziale Realität gewinnen wollen, aus der Tatsache, dass wir mit Handlung etwas, also aus der Vermutung, dass wir mit Handlung etwas bewirken könnten, dann bekommen wir echt eine weltfremde Realitätsverständnis. Und zwar deshalb, weil wir ja jeden Tag sehen, wie wenig du es eigentlich kannst.
Ja, genau.
Wie wenig kannst du mit Handlung eigentlich bewirken? Du kannst mit Handlung eben sehr dann viel bewirken, ja, wenn alles Bewirkbare für dich schon bereitet ist.
Exakt, ja. Was ich meine, ne? Du kannst nur dieses Potenzial ausschöpfen, du kannst das Potenzial selbst aber eigentlich nicht erhöhen. Also genau, mir fällt jedenfalls nichts ein.
Ja, genau. Und soll es jetzt an dir liegen, die Welt zu retten, dann, und sei es, dass die Weltrettung nur darin besteht, dass du nach Rewe kommst rechtzeitig, bevor der Laden schließt, und sie liege jetzt an dir, diese Welt zu retten, und nur du musst das jetzt sicherstellen, dann kann das ganz schnell sein, dass du die einfachsten Sachen nicht kannst, wo man sich dann fragen kann, wie kannst du so blöd sein? Aber so ist es eben nicht. Ne, das ist es dann. Ja, wir rechnen dann eben das Scheitern immer schnell zu auf das Unvermögen der anderen. Wie kann man nur so blöd sein? Sagen wir dann. Das muss man doch begreifen. Oder das weiß man doch. Und Antwort, nee. Das ist bestimmt. Ich hatte es als Beispiel gebracht. Ich war hier. Ich hatte mir ein schnurloses Telefon eingestöpselt in den Router. Ne? Und wunderbar. Ich habe also ein Kabel gehabt. Ich habe das eingestöpselt. Ich höre Rufton, Freiton war alles da. Ich denke, wunderbar. Ich habe ja echt nicht viel gemacht. Nur stöpseln. Und das war's. Und dann auf einmal wollte ich den Computer anmachen. Da war das WLAN-Signal weg. Ich sag, wieso ist denn jetzt das WLAN-Signal weg? Jahrelang lief das hier und jetzt war es weg. Und daraus konnte ich erstmal nur den Schluss ziehen, dass durch das Einstöpseln des Telefons das WLAN-Signal ausfällt. Aber ich konnte mir das nicht erklären. Also ich konnte einfach keinen Zusammenhang, keinen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen dem schnurlosen Telefon und dem Ausfall des WLAN-Signals. Ich konnte mir das nicht erklären, weil ich dachte, diese beiden Geräte müssen zusammen funktionieren, weil die werden massenweise verkauft, das wird massenweise benutzt. Es kann nicht sein. So, es kann eigentlich, aber es ging nicht. Und dann habe ich das Gerät wieder ausgestöpselt, das schnurlose Telefon, aber es ging nicht wieder rein. Ich denke, was soll ich machen? Dann habe ich einen Nachbarn gefragt und der hat mir gesagt, musst du eigentlich nur auf den Knopf. Du hast nämlich aus Versehen, sagt er zu mir, als du das schnurlose Telefon eingestöpselt hast, da auf so einen Knopf gedrückt und dabei hast du das WLAN-Signal ausgeschaltet.
Den Soft-Button.
Den Soft-Button. Und ich Ich wusste gar nicht, dass da so ein Knopf ist. Woher sollte ich wissen, dass da ein Knopf ist, wenn ich ihn seit 5 Jahren das Gerät benutze und seit 5 Jahren eben nicht benutze? Das ist es ja. Ich benutze es halt eigentlich, es steht halt nur da. Und deshalb wusste ich nicht, dass da ein Knopf ist. Und schon gar nicht wusste ich, dass man da drauf drücken kann. Ja, hätte ich es gewusst, sicher.
Ganz genau. Und die Welt ist halt voller Knöpfe, genau, über die ein Teil der Leute informiert ist und für die natürlich vollkommen klar ist, dass man die nicht zu drücken hat, während die anderen, die sie drücken, laufend gar nicht wissen, dass sie existieren, weil sie einfach zufällig drauf kommen.
Dann Soft-Button, ich habe den dann gedrückt, ne, und dann habe ich natürlich auch keinen Widerstand gespürt, anders bei dem Lichtschalter oder so, da spürst du ja einen Widerstand oder so. Nix. Wie soll man sozusagen, durch den Soft-Button wird ja auch genau dieser haptische Widerstand auch dir geraubt. Das heißt also, du merkst gar nicht, dass du geschaltet hast. Ja. Wie sollst du es auch merken? Das ist ja, der Softbutton verhindert das ja auch genau. Deshalb heißt er ja auch Softbutton. Sodass du nicht einmal merkst, du weißt nicht mehr, wie du informiert bist. Und dann ist unsere Routine, die besteht dann darin, sozusagen das Scheitern darin, sozusagen den Menschen zuzuordnen und zu sagen, du hast versagt, weil das muss man doch wissen, dass da ein Knopf ist. Und dann würde ich sagen, nee, woher soll ich das wissen? Ich weiß es dann, wenn ich ihn benutze. Ja. Ja, wenn. Ja. Und wenn ich ihn nicht benutze, dann weiß ich das nicht.
Aber du hast doch eine Bedienungsanleitung bekommen. Du hast eine Satzung bekommen. Im Umgang mit diesem Stück Technik hast du überhändigt bekommen und damit bist du voll zurechnungsfähig und voll in der Schuld.
So behandelt wir das dann, ne? Genau,
aber so ist es auf allen Ebenen. Und die Frage ist, wenn ich morgen früh aufstehe und sage, pass mal auf, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, was für Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Da ist ja nichts. Ich kann jetzt allen sagen, pass mal auf, ich rechne hier nicht mehr persönlich zu, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich lasse euch alles durchgehen, weil es ist ja alles sozial gemacht und deswegen spielen die aber trotzdem nicht mit. Also aus dem Spiel kann ich nicht aussteigen.
Genau.
Das ist absolut unmöglich.
Genau. Ne, auch diejenigen, dann ist ja immer interessant, dass es immer wieder Leute gibt, die es versuchen. Ne? Also das sind dann Leute, die sagen, ich will ohne Erwerbsarbeit leben, oder es gibt dann Leute, die wollen kein Geld verdienen, dann gibt es andere Leute, die wollen kein Geld annehmen, die wollen ohne Geld leben, dann gibt es dann Leute, die wollen ohne Strom leben oder so etwas, oder Leute, die sagen, das sind dann immer so Versuche, sozusagen, dass irgendwie alles, weil sie das berechtigterweise natürlich auch überfordert, ist sozusagen, das irgendwie auf diese Weise abzuwerfen, aber es klappt natürlich nicht, weil du eben genau auf all das sehr wohl angewiesen bist. Du kannst vielleicht dein Leben meistern ohne elektrischen Strom. Oder es gibt Leute, die wollen ihren eigenen Strom erzeugen, die sagen, ich kündige jetzt die Stromlieferung und stelle mir meine eigenen Stromkraftwerke aufs Dach oder so. Aber ja, es gibt dann Leute, die machen genau das, dass sie sagen, ne, ich will aufhören, mich ständig davon abhängig zu machen, aber dann werden sie davon zwar unabhängig, aber dann machen sie sich auf andere Weise eben von Technik und dann auch von Pflege, Wartung abhängig. Und dann stellen sie fest, regelmäßig in der Summe hast du eigentlich, auch dann, wenn du deinen eigenen Strom herstellen möchtest, in der Summe hast du keinen Vorteil davon, weil du musst nämlich dann ganz genau ein Strommanagement betreiben. Wann lasse ich die Waschmaschine laufen? Wann die Heizung? Darf ich alles gleichzeitig laufen lassen? Im Winter, im Sommer und so weiter und so weiter. Und das nimmt dann so einen Aufwand an, dass die Leute dann ganz schnell zu der Erkenntnis kommen, es ist nicht nur nicht billiger, sondern du hast überhaupt, du kommst immer weiter sozusagen in Gefangenschaft.
Ja, oder du realisierst, dass es eine Gefangenschaft ist, ne? Das ist ja nicht so, also die war ja von ganze Zeit schon da. Die entsteht ja nicht dadurch, dass es sich versucht loszureißen, sondern die wird dadurch sichtbar, dass du versuchst, dich davon
zu lösen.
Aber ich finde auch den Ansatz schon Käse, zu sagen, ich will mich hier aller sozialen Kontakte, allem sozialen Umfeldes entledigen. Das ist ja eigentlich, die Voraussetzung ist ja Banane. Ich will das ja eigentlich nicht. Ich will nur einfach nicht immer mit irgendwelchen Schuld- und Verantwortungsfragen belästigt werden, weil für die meisten Sachen kann ich nichts. Ich stehe nicht früh auf und versuche irgendwas zu kaputt zu machen. Die meisten tun das nicht und trotzdem gehen Sachen kaputt. Und das ist, ne? Und das ist ja, oder es werden Soft-Buttons gedrückt, von denen ich nicht informiert war, dass sie existieren. Ne? Das mache ich die ganze Zeit. Ich komme ständig auf irgendwelche Soft-Buttons. Genau. Und bin dann auch ständig darauf ansprechbar, dass ich da jetzt irgendwie, dass bei mir die Schuld zu suchen wäre. Und das ist halt so unangenehm. Und davon komme ich auch nicht los.
Aber vor allem, es geht ja noch weiter. Es geht ja auch, es ist ja nicht nur die Zurechnung, sondern der Ordnungswert, der damit hergestellt wird, beginnt ja auch dadurch, dass wir auch schnell zur Selbstzurechnung greifen. Ich bin ja selber schuld. Ne? Ich mache da mit meiner Frau manchmal so Späße. Wir sitzen beispielsweise so vom Fernseher und auf einmal springt sie auf und sagt, ach, ich dumme Kuh, ich muss da noch die Wäsche rausholen. Dann geht sie raus, dann kommt sie zurück und dann sage ich zu ihr, also 5 Minuten später, sage ich zu ihr, na du dumme Kuh, hast du mir Tee mitgebracht? Und dann sagt sie, wieso sagst du jetzt dumme Kuh zu mir? Ich sage, du hast doch gerade gesagt, dass du eine dumme Kuh bist. Schon merkst du, Selbstzurechnung ist etwas anderes als Fremdzurechnung. Ach so, und jetzt muss man natürlich auch immer herausfinden, wie es gemeint ist. Klar, es ist natürlich, macht man natürlich auf spaßige Weise, aber das, wenn du solche Dinge in einem Unternehmen mal probierst, also ein Kollege sagt zu dir, wieso kann ich nur so blöd sein? Solche Sachen sagen wir ja. Und dann musst du solche Dinge merken und du, das darf nicht 3 Tage später sein, sondern du musst dann so fit sein zu sagen, 5 Minuten später zu sagen, ey, du bist doch so blöd, du hast das jetzt auch wieder nicht bemerkt und dann musst du ja beleidigt sein. Und dann, wieso? Du hast doch gerade selber gesagt, dass du so blöd bist.
Und schon wie gesagt, ich will mein soziales Umfeld ja nicht abschaffen. Ich möchte einfach besser damit klarkommen.
Ja. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will, dass die
Selbstzurechnung,
dass die Selbstzurechnung selbst dazu beiträgt.
Ja.
Und auch die kannst du nicht einfach ablegen, die Selbstzurechnung. Ne, zumal dann, wenn du auch noch erkennst, also ich mit meinem Bänderriss, ich habe halt auf diesen Bordstein draufgetrampelt, ich habe da einfach draufgetrampelt, ich habe halt genau in dieser halben Sekunde nicht auf den Boden geguckt. Ja? Genau in dieser, es war dämmerig, die Straße war dunkel, also der Asphaltbelag war dunkel und der Bordstein war farblich nicht abgesetzt. Also der war auch geteert. Und für eine halbe Sekunde gucke ich nicht hin und trete da drauf. Und dann habe ich mir ganz kräftig den Fuß umgeknickt und habe mit Schreien zusammengebrochen. So, ja, wer ist denn jetzt schuld daran? So, das fragen wir dann ja auch. In Wirklichkeit habe ich nur einen Bruchteil, also sagen wir einen Bruchteil einer Sekunde, vielleicht eine halbe Sekunde lang nicht aufgepasst. Und schon hast du dir eine schwere Verletzung zugezogen.
Ja, aber also die Frage an sich ist ja uninteressant, ne? Diese ganze Schuld- und Verantwortungsgeschichte führt ja zu nichts. Ich hab davon nichts, ne? Es macht das nicht ungeschehen, also der Knochen, was auch immer, bleibt kaputt. Und du hattest nie vor, das falsch zu machen. Du wirst also auch nicht draus lernen. Du wirst am nächsten Mal jetzt auch nicht anders über den Bordstein steigen oder was, ne? Es ist schwierig, hier brauchst du keine Schuldfrage dran festzumachen, weil jetzt keine Dritte involviert sind, sondern du bist drauf getreten und dein Knochen ist kaputt, deswegen ist allen anderen egal. Und wir sagen zwar, tut mir leid, Kusanowski, und gute Besserung, aber es entsteht kein Streit.
Aber es geht ja darum, dass wir sozusagen darüber eine Realitätsgewissheit herstellen. Darum geht's ja. Das ist ja das Entscheidende daran. Ja. Also die Realitätsgewissheit ist ja, wir fühlen uns sozusagen mit der Aufgabe betraut oder auch verpflichtet. Oder sagen wir betraut und beauftragt und wir scheinen auch diesen Auftrag irgendwie verpflichtend zu akzeptieren. Du sollst für das Gelingen garantieren. Du für das Gelingen deiner Familie, du sollst für das Gelingen deines Lebens, für das Gelingen deiner beruflichen Tätigkeit, du sollst für das Gelingen garantieren. An allen Ecken und Enden sehen wir, dass du eigentlich die elementarsten Dinge gar nicht garantieren kannst. Du kannst ja nicht einmal garantieren, dass du sicher die Treppe runtergehen kannst. Ja, also nicht einmal das kannst du garantieren. Naja. Aber eine solche Verpflichtung sind wir trotzdem bereit zu akzeptieren. Ne? Mit dem Satz, du hättest es ja im Griff oder du kannst da was machen. Und das könnte ja nicht funktionieren, wenn wir das sozusagen nur von irgendeinem böswilligen Gott aufgedrückt kriegen. Aber so ist das nicht, sondern im Gegenteil. Wir kriegen das nicht aufgedrückt, sondern im Gegenteil, wir akzeptieren das.
Wir ziehen uns den Schuh an, ja.
Genau, wir machen mit. Und damit wird die ganze, das ist das Verhängnisvolle an der Geschichte. Und vor allem, dass daraus auch der Realitätsgewissheit abgeleitet wird, die sich auch selbst bestätigt. Das sehen wir jetzt mit Corona. Ne? Irgendjemand müsste da was im Griff haben. Alles spricht dafür, also jeden Tag spricht alles dafür. Beinahe jeden Tag spricht beinahe alles dafür, dass da keiner irgendwas im Griff hat. Aber egal. Die Regeln müssen eingehalten werden. Ne?
Ja, und es ist auch kein außerhalb vorstellbar. Also ich kann mir kein außerhalb vorstellen. Das einfach nur wegzulassen, die Zuordnung wegzulassen, löst ja auch kein Problem.
Nee, genau. Ganz genau, weil wir ja gar nicht wüssten, wie wir dann überhaupt noch etwas tun können. Das ist es ja, diese Zurechnung, der wir uns ja auch aussetzen, dieser Zurechnung. Und ja, auch das muss man hinzufügen, auch nicht immer nur zu unserem Nachteil.
Richtig.
insbesondere, das kommt ja noch hinzu, denke dir daran, ob du deine Frau liebst oder nicht, was auch immer, aber wenn sie dich liebt, dann schmeichelt dir das ja auch irgendwie. Also so ist das ja nun auch. Also wir sind ja nun dann auch leicht durch die Zurechnungsfähigkeit ja auch, neigen wir auch schnell dazu, uns daraus einen Stolz abzuleiten. Ja, ich bin ja auch wer. Oder ich kann das ja dann auch.
Ja? Ja. Tatsächlich. Wobei mir das tatsächlich sehr schwer fällt. Dann, wenn das gelänge, auf mich selbst zurückzuführen, gut. Das kommt auch dann, das kann man so allgemein schlecht sagen. Also wenn ich den Schuh anziehe, dann weiß ich, das habe ich selber gemacht. Da ist kein Zweifel, habe ich irgendwie vor 30 Jahren mal gelernt oder länger. Ich kann Schuhe anziehen. Wenn aber komplexe Sachen gelingen, dann ist es eigentlich immer ein Zusammenspiel von vielen. Und den Schuh wiederum, das selbst gemacht zu haben, würde ich wieder nicht anziehen.
Ja. Aber das ist so, vor allem ist es ja die Realitätsgewissheit, die daraus entsteht, ne? Und dann auch in der Folge eben natürlich auch die Erwartungen, mit denen wir dann wiederum Beziehungen eingehen,
ne? Was ich ja interessant finde, ist diese Zusammenarbeit. Wenn ich jetzt quasi so eine Vereinssituation, also als Mannschaft oder halt auf Arbeit, wenn man ein Projekt realisiert, dann macht man das ja immer im Team, also in der Gemeinschaft löst man das, ne? Das Problem wird halt zusammen bewältigt, was auch immer das bedeutet. Dann ist aber das Narrativ, unter dem das passiert, immer Konkurrenz. Also ich mache das gegen das andere Team oder gegen diese andere Firma, gegen den Markt, gegen was auch immer. Aber in Erfahrung bringt man eigentlich nur Zusammenhalt. Das Narrativ, was aber immer wieder abgespult wird, ist immer Konkurrenz, die aber tatsächlich für mich persönlich nie spürbar wird. Also ich sehe die ja nicht. Ich sehe ja, genau. Ja, da könnte irgendwas passieren, wenn wir das jetzt hier nicht machen oder falsch machen, dann macht es wieder irgendjemand anders. Den kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt existieren. Aber das ist halt so ein Narrativ. Das ist halt drin. Und das ist total irre, dass das trägt. Ne? Warum adressieren wir denn nicht, wie gut es zusammen funktioniert? Warum adressieren wir immer nur, wie gut es gegen die funktioniert oder so oft, ist ja nicht nur, aber das kommt mir immer zu kurz.
Ja, das hängt damit zusammen, dass alles, was du tust, nicht für dich tust, sondern alles, was du tust, den ganzen Tag, tust du immer für andere.
Ja.
Wir sind durch nicht nur Konkurrenz, ich möchte das sozusagen etwas besser formulieren, nicht nur Konkurrenz, sondern ich würde sagen Rivalisierungskonkurrenz.
Ja.
Wir sind durch diese Rivalisierungskonkurrenz ständig praktisch daran gehindert, uns um uns selbst zu kümmern. Niemand handelt so altruistisch wie diejenigen, die in Rivalisierungskonkurrenz verwickelt sind, altruistisch in dem Sinne, man kümmert sich eigentlich immer nur um andere, das meine ich mit Altruismus, also sprich, Rivalisierungskonkurrenz macht uns eben nicht egoistisch, sondern im Gegenteil, sie macht uns völlig unegoistisch, denn egoistisch hieße zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, weil das bringt mir nämlich nichts, ist nämlich eigentlich auch so, in der Summe haben wir nämlich keine Vorteile durch diese Rivalisierung, tatsächlich aber entscheiden wir so nicht, sondern wir entscheiden pro Mitmachen beim Projekt der anderen. Also sprich, für andere arbeiten. Und das tun wir eigentlich auch nicht nur in gewerblicher Hinsicht, wenn wir es nur da täten, aber nein, sondern wir tun es praktisch unser ganzes Leben lang. Unser ganzes Leben lang kümmern wir uns um die Angelegenheiten der anderen. Und du hast ganz wenige Fälle, ganz wenige Momente und entsprechend auch nur ganz wenig Erfahrung darüber, was du tun könntest oder was dir widerfährt, wenn du dich um dich selber kümmerst. Diese Erfahrung machen beispielsweise Leute, so wie ich jetzt gerade, wenn ich ausgenockt bin, also bettlägerig bin, jetzt auf einmal kann ich praktisch mich um niemanden mehr kümmern. Jetzt auf einmal bin ich als ein, werde auch befristet, aber ich bin jetzt ein Pflegefall. Jetzt auf einmal merke ich, ich kann nichts mehr machen. Also ich brauche jetzt sozusagen, die Hilfe der anderen. Und schon merke ich, jetzt kann ich mich eigentlich nur noch mit mir selbst beschäftigen und jetzt brauche ich Ideen, beziehungsweise jetzt brauche ich Routinen oder jetzt brauche ich Fantasie oder ich brauche irgendetwas und in nicht wenigen Fällen, wenn Leuten das widerfährt, in Krankenhäusern oder so, sie glotzen dann stundenlang Fernseher an oder Computerspiele, sie wissen eigentlich nichts mit sich selber anzufangen in dem Augenblick, wo du jetzt die Chance hast, dich nur um dich selbst zu kümmern.
Ja, ist so viel möglich, dass nichts möglich ist. Ne?
In dem Augenblick, wo du jetzt die Chance hattest, also ganz egoistisch zu sein, also dich nur für dich zu interessieren, auf einmal klappt es gar nicht. Weil du nämlich ganz genau dein ganzes Leben lang das nicht tust.
Und die Ideen für diesen Fall, die, also, ne, wenn ich mal die Zeit habe, ich habe hier so einen alten Rechner stehen, ich weiß, das sind hunderte, tausende Fotos drauf. Wenn ich mal die Zeit habe, dann nehme ich den auseinander, hole diese alte Festplatte raus und gucke den Kram runter. Wir hatten jetzt ein anderthalb Jahr Pandemie und es war viel Zeit, das zu tun, ist natürlich nicht passiert. Ja. Und es gibt genug von den Sachen, die man sich vornimmt für den Fall, dass das eintritt, was du gerade machst, und genau das tut man dann trotzdem nicht.
Ja. Weil du praktisch auch dein ganzes Leben ist immer nur darauf ausgerichtet, engagiere dich für das Projekt der anderen. Das ist eben nicht nur für den Chef, das ist nicht nur für die Arbeitskollegen, sondern das ist eben auch für die Nachbarn, auch für deine Frau, auch für deine Kinder, auch für deine Eltern. Also du bist ständig damit beschäftigt, dich um andere zu kümmern. Und das kann natürlich funktionieren, weil alle anderen tun es auch. Kaum einer von uns kümmert sich um sich selbst. Das ist wir würden ja naiverweise sagen, es sei doch genau andersherum. Also das egoistische Handeln würde unser Handeln. Der Egoismus würde unser Handeln bestimmen. Das ist die größte Realitätsverkennung, die ich mir nur vorstellen kann, weil du nämlich ganz genau nicht egoistisch handelst.
Aber rücksichtslos. Also man kann natürlich das, was man ja meint mit dem egoistisch, du kannst so viel Empathie aufbringen, zu sagen, dass das, was du tust, zum Nachteil der anderen ist. Und wenn du das trotzdem in Kauf nimmst, weil du einen Vorteil davon hast, dann handelst du
egoistisch. Was glaubst du, mal im Ernst, was glaubst du, wie viele Lebenssituationen du schon erlebt hast, in der genau so etwas dir völlig zu Bewusstsein kommt, dass dein Handeln, wie auch immer es, worum es auch immer ging, und was auch immer du glaubtest oder meintest, was es für Folgen hat, wo wirklich das der Fall war, wo dein Handeln zu irgendeinem erkennbaren Nachteil oder Schaden für andere war. Also in einem unmittelbaren Zusammenhang. Wie häufig hast du das schon in deinem Leben erlebt?
Ja, es kommt darauf an, wie weit ich den Kreis jetzt ziehe, ne?
Also ich sage ja, in einem relativ unmittelbaren Folgewirkungszusammenhang. Wie häufig hast du das schon mal erlebt?
Ja, so unmittelbar nicht.
Ja, kaum. Ich würde sagen, nämlich fast nie.
Ja.
Also es gäbe Situationen beispielsweise, wenn du so in Gewaltkonflikte verwickelt bist. Neulich hatten wir geguckt über das Leben von Helmut Schmidt, von dem Bundeskanzler. Da wurde berichtet, nicht wahr? Über sein Nachdenken darüber, warum dieser Schleier sterben musste. Also es ging um diese Schleierentführung. Mhm. Ja. Und da hat er gesagt, er hat sich entschieden. Es ging um die Freipressung, ne? Es ging um die Freipressung von Gefangenen, ne? Von terroristisch, also von RAF-Gefangenen. Die hatten ja Geisel genommen, um sie wieder freizupressen. Und dann hatte der Helmut Schmidt entschieden, nein, ich lasse mich darauf nicht mehr ein. Sie hatten es davor getan. Also sie hatten tatsächlich Gefangene freigelassen, damit die Geiseln freigelassen wurden. Und dann hat der Helmut Schmidt gesagt, ich lasse mich darauf nicht mehr ein, denn in dem Augenblick hilft man diesen Terroristen nur, denn die machen immer weiter. Womit er, glaube ich, auch recht hat. Die machen immer weiter. Und prompt kam die Situation, dass sie dann diesen Schleier entführt hatten, und damit die Stammheim-Häftlinge freipressen wollten. Und dann hat der Schmidt gesagt, no. Also, nein, es wird nicht ausgetauscht. Also es wird diese Geisel nicht gegen Kriminelle ausgetauscht. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Schleier getötet worden ist, umgebracht worden ist. Und dann muss der Schmidt sich nun gefallen lassen, dass seine Entscheidung für die Einhaltung der Gesetze, dass diese Entscheidung nun zum Nachteil eines Menschen war, nämlich in dem Fall nicht nur zum Nachteil, Hans-Martin Schleier, sondern eben auch natürlich zum Nachteil der Familie. So, das musste er sich dann gefallen lassen. Und in diesem Gespräch wurde er genau darauf angesprochen. Und daraufhin hat er gesagt, naja klar, kann man mir sagen, ich sei für den Tod dieses Mannes verantwortlich. Aber wenn diese Landshutmaschine, die da in Mogadischu gelandet war, wenn das gescheitert wäre, dann hätte es da 120 Tote gegeben. Und für die wäre ich dann auch verantwortlich gewesen. Ich wäre immer verantwortlich gewesen. Und das ist so eine Ausnahmesituation, wo du auf einmal erkennst, eine Entscheidung bewirkt, also irgendeine Entscheidung, die etwas Übles nach sich ziehen kann, bewirkt mehr oder weniger die Vermeidung eines größeren Übels oder auch nicht. So. Aber wie häufig mal ganz im Ernst, wie häufig sind du und ich und alle anderen auch in solche Situationen verwickelt? Und da würde ich sagen, es gibt nur ganz wenige Situationen, nämlich wo unmittelbare Nötigung eine Rolle spielt. Ansonsten könntest du kaum egoistisch handeln zum Nachteil der anderen. Du hast einfach so viele Chancen nicht. Hm. Es kann vielleicht natürlich sein, in intransparenten, intriganten Spielereien, sagen wir, in Bürokratien, in Parteien, in Massenorganisationen. Da kann ich mir das schon vorstellen. Aber dann musst du sozusagen auch lernen, intrigant dich zu verhalten.
Ich glaube auch, das ist also gerade diese Zurechnung, ne? Also diese Idee, wenn man jetzt wahrnimmt, irgendwie hier findet jetzt eine Intrige statt in einer Firma, in der Familie, keine Ahnung. Dann ist das, glaube ich, extrem von Popkultur geleitet, von Popkultur. Also wenn man überhaupt von irgendwelchen Filmen, die man konsumiert hat, von irgendwelchen Büchern, die man konsumiert hat, weil ich habe nicht das Gefühl, das, was ich vorhin meinte in dieser Homeoffice-Situation, ist man sich sehr stark aus dem Weg gegangen und es hat auf dieses Formularhandeln ist es reduziert worden. Ich habe halt nur mitbekommen, es wurde quasi so ein Formular imitiert und das kam mir nicht zu Pass. Und ich habe dann da rein interpretiert, der will mir nehmen was Böses und habe dann quasi ich kann so eine Intrige dann herbeisinieren. Tatsächlich haben die aber einfach nur ihre Arbeit gemacht. Genau. Und da findet meistens, ich würde mal sagen, zu 99% findet gar keine Intrige statt. Es macht es nur interessanter oder vielleicht ist das auch so eine Entzündung dieser persönlichen Zurechnung, dass wir meinen, wir müssen denen jetzt ein Narrativ unterstellen, unter dem die das oder eine Intention unterstellen und ja, unter dem die das quasi ausdenken, dass es meistens nicht der Fall ist.
Ja, das kann gut sein. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich will damit nur sagen, aber schon mit dieser Unterstellung, schon mit so einem Verdacht, da will mir jemand was und ohne zu begreifen, dass vielleicht jemand sozusagen Unschuld, also die Unschuld, die der Verzicht, der Verzicht auf die Unschuldsvermutung, dass genau dieser Verzicht wiederum natürlich in Organisationen, insbesondere in großen und extrem hierarchisch organisierten in hierarchischen Organisationen, Bürokratien, Konzernen, dass genau dieser Verdacht einen ziemlich hohen Ordnungswert hat. Klar, deine Beschreibung würde ich sagen, ja, wahrscheinlich haben sie nur also Formulare, ihre eigenen Formulare ausgefüllt, aber dass man in dem Augenblick nicht auf Unschuldsvermutung verzichten kann, das scheint mir dann aber doch ein Ordnungsmuster zu sein. Sprich, auf diesen Verzicht kann keiner so leicht verzichten.
Ich kann auf den Verzicht.
Ja, auf den Verzicht der Unschuldsvermutung nicht verzichten, sondern im Gegenteil.
Ich muss Unschuld vermieten.
Oder man glaubt, oder man neigt sehr schnell dazu. Da will mir wieder einer was reinwürgen.
Genau.
Da hat wieder einer was gegen mich. Oder genau. So. Oder die haben sich da wieder irgendwas ausgedacht, irgendein so Scheiß. Und das haben die mit Absicht gemacht.
Ja, genau. Und das Gleiche passiert jetzt auch mit diesen Algorithmen, ne? Es wird auch da Intentionen unterstellt und es wird auch da ist einfach nur, da fällt einfach dieses blöde Programm ab. So. Und zack, bist du ausgeschlossen von Twitter und da ist keine Intention dahinter.
Da ist keine, das glaube ich nämlich auch.
Und das funktioniert doch einfach nicht.
Genau. Da ist keine Absicht und da ist weder eine Künstlichkeit noch eine Intelligenz, sondern da ist eigentlich nur der Ablauf sozusagen von Schalter ein und Schalter aus.
Okay. Und wenn ich das jetzt mal, okay, dann sage ich, ihr seid alle unschuldig. Ihr macht einfach auch nur, was ihr gerade meint, dass das Richtige wäre, ne? Das kann man ja so tun. Dann geht das nächste los. Dann sage ich, okay, also darauf kann man sich, glaube ich, verständigen. Wenn ich diese These anbringe und ein paar Beispiele bringe, dann würden irgendwann alle zustimmen und sagen, stimmt, die machen alle nur ihren Job oder die wollen auch allen nichts Böses, die machen eigentlich nur was gerade so los ist. Aber dann geht das nächste los, dann sagt man irgendwie, okay, aber Wertesystem. Ne? Okay. Die haben halt grundsätzlich das falsche Wertesystem oder ein antiquiertes Wertesystem oder ein rechtes, ein linkes, ein whatever.
Ja, ne?
Und das ist undurchdringlich. Da kommt man nicht dran vorbei. Das ist dann das ist hart.
Weil ihr auch damit schon, wie du sagst, schon dieses Verdächtigungsgeschehen schon wieder läuft.
Ja.
ne, da ist ah, das sind Linke oder ne,
genau,
oder
und dann sind wir am selben Spiel wie vorneweg drin. Dann ist halt nicht mehr der Mensch, der irgendwas Böses will, sondern ist einfach das schlechte Wertesystem, dem er halt anhängt. Und dann geht die Überzeugung los oder halt das Ausschließen. Also entweder canceln oder Überzeugungsarbeit.
Und das muss man eben sehen. Vor allen Dingen, es ist ja so, dass so etwas dann auch doppelt kontingent funktioniert. Also dass der Verzicht auf die Unschuldsvermutung nicht nur von einer Seite an die andere Seite, dass nicht von einer Seite an die andere Seite entgegengebracht wird, sondern auch umgekehrt. Und dann kannst du in einer Gefangenensituation, aber eigentlich ist es der Art der gegenseitigen Gefangennahme. In einer solchen Gefangenensituation, da kann man nicht mehr glauben, man könne das aufklären. Denn wer sollte damit anfangen und wer sollte mit dem Anfangen anfangen? Also manchmal haben dann Konflikte, also echt dann auch einen, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht sagen berechtigten Charakter, aber wenn auch nicht berechtigt oder so einfach legitim, aber doch eigentlich ist das auch normal. Also eigentlich sind solche Konflikte und übrigens auch Konflikte, die sich steigern können und die dann auch mehr oder weniger blutig enden können. Eigentlich sind solche Konflikte, auch wenn uns das nicht gefallen möchte in moralischer Hinsicht, aber eigentlich müssten wir uns darüber erstaunen.
Warum es nicht ständig passiert?
Genau, dass das nicht viel häufiger vorkommt. Ne?
Ja. Was ist die Abbruchreaktion? Also und wie können wir davon mehr haben? Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht sollte man es auch gar nicht vermeiden. Vielleicht ist das ja auch vielleicht ist es auch ganz sinnvoll. Also die Konflikte sind ja auch für was gut. Also ist ja dann auch was geklärt. Wenn es Konflikte um begrenzte Ressourcen gibt, ja, dann man muss sie halt zuteilen, ne? Also es kann halt nur einer dieses Bier trinken und wenn man irgendwie klar ist über den Konflikt, ja, dann ist es halt danach weg. So. Oder es fällt um. Ja. Während des Streits.
Ja, deshalb fand ich meinen Vater beispielsweise, also ich will jetzt nicht viel über mein Leben erzählen, ich habe kein besonders tolles Leben erlebt in meiner Kindheit, aber mein Vater, das hat mich dann, als ich älter wurde, schon beeindruckt, dass ich mich fragte, wie schafft er das eigentlich? Mein Vater war Arbeiter. Mein Vater war wirklich Fabrikarbeiter, der also eine Arbeit gemacht hat, die heute von Maschinen erledigt wird. Und mein Vater war das völlig klar. Mein Vater war völlig klar, dass diejenigen, die hauptsächlich mit ihrer Lebenszeit dafür sorgen, die Werte zu erwirtschaften, die Arbeiter, ne, die Fabrikarbeiter, dass die nicht diejenigen sind, die sie in gleichem Maße auch genießen. Das war meinem Vater klar und trotzdem hat er die CDU gewählt. Das, als er mir das erklärte, da war ich so 17, 18, 19. Und da habe ich gedacht, wieso kann der damit einverstanden sein? Weil ich es genau nicht war. Also und erst später, also nochmal 10 Jahre später, da fing ich das dann schon an zu begreifen. Und dann, naja, man fängt an, sich eben dann doch mit diesen Konflikten
zu arrangieren.
Ja, zu arrangieren, beziehungsweise sozusagen das eben dann doch das geringere Übel zu wählen. Und wenn man drüber nachdenkt, also ich will jetzt nicht von mir erzählen, sondern ich will nur sagen, also das ist ja nun tatsächlich eine Sache, denn du engagierst dich mit deinen eigenen Lebenschancen hauptsächlich dafür, dass andere bessere haben. Wenn du so etwas auch feststellen kannst, hätte mein Vater das selber nicht festgestellt, naja gut, dann hat er es nicht festgestellt, aber genau das hat er getan. Er hat festgestellt, dass er sich mit seiner Art zu leben, dass er praktisch hauptsächlich dafür sorgt, dass andere bessere Lebenschancen haben und auch seine Kinder, dass auch die Kinder der anderen bessere Lebenschancen haben. Und dass er trotzdem keine Bedenken hatte, sozusagen diejenigen, die das auch noch sozusagen legitimieren möchten, auch noch zu wählen. Das hat mich schon stutzig gemacht, nicht wahr? Aber auch eben genau das sind eben auch die Tatsachen des Sozialen. Da können die Sozialisten und die Marxisten reden, was sie wollen, sie zerbrechen immer, das, was sie auch in der Vergangenheit getan haben, genau an dieser Tatsache. Das ist nämlich die Wahl der Loyalität, die Wahl der Parteilichkeit oder die, ja, die Lebensorientierung sich eben nicht nach Gesinnungen richtet. Das ist nicht wahr. Das gelingt nicht. Nee, du orientierst dich, wenn du Loyalitäten eingehst, wenn du Verbindlichkeiten gegenüber anderen eingehst, nur zum geringsten Teil an Gesinnungsfragen. Das spielt fast nie eine Rolle.
Also Wertefragen
meinst du jetzt? Also? Ja, Werte oder Gesinnung oder so. Also wenn es darum geht, Lebenschancen zu entdecken. Ne? Also wenn es darauf nicht ankommt, klar, dann bist du hochempfindlich. Also ne? Klar, wenn du irgendwo, sagen wir, kommst plötzlich in einer Gruppe, wo du irgendwo lauter Nazis sitzen und du hörst sie reden, dann läufst du ganz schnell wieder weg, weil du sagst, weil das mit denen will ich nichts zu tun haben. Klar, ja, weil du keine Lebenschancen da, also weil solche Treffen oder solche Begegnungen irgendwo auf der Party oder so, die sind nicht dafür geeignet, dass du da Lebenschancen entdecken kannst. Weshalb du ganz schnell wegläufst oder davon nichts wissen willst. Aber wenn es darum geht, Lebenschancen zu entwickeln, dann spielen Gesinnungsfragen
ganz. Da kann der Chef auch ein Nazi sein, meinst du?
Und dann macht man
trotzdem.
Dann
ja auch,
der hätte dann eben da, so, sondern nicht, der kann dann auch einer sein, sondern unter diesen Voraussetzungen spielen solche Gesinnungsidioten, haben die immer die schlechteren Lebenschancen. Also diejenigen, die auf Gesinnung Wert legen. Ne? Diejenigen, die auf Gesinnung Wert legen, haben dann, also wenn sie meinen, Gesinnung sei ein höherer Ordnungsfaktor, die geraten ganz schnell immer ins Abseits und die lernst du dann auch auf der bei der Suche nach Lebenschancen auch nicht kennen. Ne? Also die, das heißt, weil die dir nicht helfen können, weil die Gesinnung überdurchschnittlich bewerten oder so etwas. Ne? Das, so ist das nämlich nicht.
Darüber aber nie reden. Also man kann ja nicht, also meine Gesinnung kann ja nicht, also wird sich von deiner unterscheiden und von allen anderen auf der Welt höchstwahrscheinlich auch. Und bevor ich in Erfahrung gebracht habe, wer alle damit Konkurrent ist, also so, ne, so weit Konkurrent geht, dass ich sagen kann, okay, gesinnungsmäßig passt das, das ist ja gar nicht trainiert. Das machen wir eigentlich gar nicht. Wir tauschen es ja nur dann, das ist das, was du zugegeben hast, nur dann darüber aus, wenn es eigentlich nichts bedeutet. Und wenn es was bedeutet, dann ist es halt irgendwas, was ich brauche, dass mein Leben weitergeht, ne? Und die hängen wiederum nicht davon ab. Also wenn ich ein Brot brauche, dann brauche ich ein Brot und das ist mir vollkommen egal, wie der Bäcker drauf ist, der das gemacht hat. Und richtig, ja.
Also um ein Beispiel zu wählen, wir hatten das hier mal diskutiert, da war eine Nachbarin, die wollte sich hier bewerben bei einer Lebenshilfeprojekt geleitet von Anthroposophen. Und ich habe ihr gesagt, geh da nicht hin, weil bewirb dich da nicht. Da ging es um Sozialpädagogik und so etwas, weil das ist so ein Lebenshilfeprojekt für geistig Behinderte. Sag du es nicht, weil die legen auf Gesinnung, also in dem Fall auf Anthroposophie, extrem viel Wert. Und auf diese Weise erpressen die sich da gegenseitig. Ich habe ihr das versucht zu erklären. Die erpressen sich da gegenseitig und das brauchen die, um sich dafür zu entschuldigen. Also Gesinnungsfragen nehmen die, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie ja eigentlich nur für Geld arbeiten. Ne? Sie dichten sich selbst da eine höhere Moral an oder eine höhere Gesinnung oder eine höhere Gewissenhaftigkeit, aber in Wirklichkeit erpressen die sich damit gegenseitig nur, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie es eben genauso wie alle anderen nur für Geld tun. Sie wollte dann nicht auf mich hören, hat sich dann da beworben und schon nach dem Vorstellungsgespräch kam sie zu mir zurück und sagte, ja, genau so war's. Also es ging eigentlich nur um Gesinnung, ne? Und dann hat sie gesagt, ja klar, außerdem waren auch die Gehälter schlecht. Für das Geld gehe ich da nicht arbeiten. Naja,
die Gesinnung entschädigt dann nämlich, ne? Also die ist halt das Feigenblatt dafür, dass du strebst ja nicht, also Kusanowski, du willst doch hier nicht herkommen, um wegen des schnitten Mammons, du kommst doch hierher, weil du an die großen Zusammenhänge glaubst. Ja, das stimmt. Ja. Und dann, das ist unfruchtbar. Und dann lässt man es lieber bleiben.
Genau. Das ist extrem unfruchtbar, ganz genau. Und deshalb können dann auch diejenigen, die so auf Gesinnung Wert legen, Ganz genau, die verbleiben dann immer marginal, ne, weil sie sozusagen ihre Gesinnung, damit, also auf Gesinnung zu bestehen, insbesondere dann, wenn man sich auf Verbindlichkeiten einlässt, das führt entweder zu Sektenbildung oder das führt irgendwie zu Sekten oder Banden oder das führt immer irgendwie zu deviantem Verhalten, vor allen Dingen Devianz, eine Art von Devianz, die, weil sie organisiert wird auch noch, ganz schnell irgendwo, naja, wie in Sekten beispielsweise, wo Devianz organisiert wird, also nicht nur zu der Weltfremdheit, ich meine, damit haben wir es ja sowieso zu tun, aber wie weit das geht, das muss man sich, es gibt einen Podcast den Namen habe ich jetzt, Sektor.fm, den Namen habe ich gerade vergessen, der macht einen Podcast, der über Sekten. Boah, wenn du das hörst, ich habe mir die Folge gerade angehört. Der hat berichtet mal darüber, was in diesen Sekten eigentlich abgeht. Das glaubst du nicht. Und ich kann nur froh sein, dass ich, also wenn ich mir vorstelle, die Hälfte von dem, was er da erzählt, wäre übertrieben. Dann würde ich sagen...
Und trotzdem ist es schlimm, oder?
Dann würde ich sagen, schon das. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir tatsächlich eher den gegenteiligen Standpunkt vorstellen. Ich kann mir eher glauben, dass er noch untertrieben hat.
Also Sektor.fm.
Sektor.fm. Grauenvoll. Also bis zu Selbstmordpredigten, bis zu mit aller Art von Kriminalität und mit aller Art von Erniedrigungen und Demütigungen und kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich ein Sumpf. Das ist also solche Gesinnungsgeschichten. Also das geht echt irgendwann, wenn sich das organisiert und durch Organisation dann radikalisiert. Boah, scheußliche Dinge, wo ich wirklich dachte. Also es gibt da so eine Folge, wo er berichtet hat von einem Massenselbstmord. Ich glaube, das war irgendwann in den, weiß nicht, 70er, 80er Jahren, wo irgend so ein Amerikaner die Menschen gefangen nehmen konnte. Allein das, was ich ja schon spannend finde, dass es überhaupt funktioniert, aber offensichtlich war es.
Ja, das finde ich auch. Die stehen ja auch nicht früh auf und sagen, ich gründe jetzt eine Sekte und die laufen alle hinterher. Das geht ja so nicht. Die müssen ja irgendwie in Erfahrung bringen, dass es da einen Zusammenhang gibt, der für manche Menschen attraktiv ist und dann herausfinden, welche sind das? Und wie spüre ich die auf? Wie spreche ich die an? Genau. Und wie halte ich das am Laufen? Und das ist extrem unwahrscheinlich.
Schöner Dreisatz, genau. Ganz genau. Ja. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war im Studium die linksalternative Szene in Marburg, also die Studentenszene. Da habe ich mal an solchen Gruppen und Plenarsitzungen teilgenommen. Man glaubt das nicht. Und ich glaube, das war noch harmlos, was ich erlebt habe. Also ich habe Nervenzusammenbrüche erlebt, ich habe Schreierei erlebt, ich habe Prügeleien erlebt. Und ich glaube immer noch, dass das, was ich da erlebt habe, harmlos war. Also Morddrohungen. Ich glaube, dass das noch harmlos war. Beim Nachdenken darüber. Man glaubt das nicht. Wenn Gesinnungsfragen Ordnungswert, also einen organisatorischen Ordnungswert gewinnen, dann wow, also ja, und genau das ist ja während der Nazizeit passiert. Das ist ja da in Deutschland, ne, ein vollständig durchsetzungsfähiger Staat, vollständig durchsetzungsfähig und genau ein solcher Staat, der vollständig durchsetzungsfähig ist, der wird praktisch sozusagen erobert von einer Verbrecherbande, die sozusagen Gesinnung durchsetzt. Der sich dann keiner mehr entziehen kann, eben weil der Staat durchsetzungsfähig ist. Und dann haben alle mitgemacht.
Und dann haben wir ihn dann wurde er abgelöst von dem Staat, der dasselbe gleich nochmal gemacht hat. Jedenfalls im Osten der Republik.
Ja, also, ne, wenn die Staatsgewalt unter die Korruption von Gesinnung gerät, das haben wir jetzt mit Corona, deutet sich das wieder an. Ich betone, es deutet sich an. Dass jetzt die Gesinnung auf Gesundheitsschutz den obersten Wert hat.
Aber es ist auch spannend. Ich meine, wir haben ja Volksparteien oder einzige Volksparteien, die die Gesinnung im Namen tragen. Und wenn man die dann darauf anspricht, dass sie eigentlich eine Gesinnung haben und die doch mal irgendwie glaubhaft vertreten hätten, dann kommt man auch nicht weit. Ne? Also eine CDU oder CSU Gesinnung. Auf ihre Gesinnung anzusprechen, ja, es ist aussichtslos. Ja, genau.
Völlig, absolut. CDU und SPD, da gibt es keine Gesinnung. No. Ja. Ganz genau. Das könnte ich sich auch gar nicht leisten.
Richtig. Und wie ich gelernt habe, ist es ja auch gar nicht sinnvoll, weil es würde ja nur abpressbar machen.
Genau.
Genau. Also wir erleben ja gerade diese Erpressbarkeit, weiß nicht, ob man das als Gesinnung, auch vielleicht kannst du mir da helfen, vielleicht als Gesinnung stempeln kann, dass die EU so erpressbar wird in Bezug auf Migration. Ja. Wir sehen jetzt gerade, wie Belarus Migranten an die Grenze schleust, wie Erdogan, die Türkei die EU unter Druck setzen kann, weil es halt so ein Mantra gibt von, na, hier darf keine Migration stattfinden. Und dadurch halt so eine Erpressbarkeit irgendwie hergestellt wird. Und das ist ja auch, also ich meine deswegen, dass es eine Gesinnungsfrage ist, weil es eigentlich keine sinnvolle Position ist. Ja, wenn wir halt sehen, wie alt die Europäische Union ist und vor allem wie alt Deutschland ist und wie sehr wir eigentlich auf Zuwanderung angewiesen sind und wie wenig wir es auf die Kette kriegen, das hinzubekommen, dass man uns mit denen mit genau diesem Einfluss, der uns eigentlich genau zu Fach käme, erpressen kann, das muss man erstmal hinbekommen. Ihr braucht Zuwanderung und wir erpressen euch damit, dass ihr sie eigentlich gar nicht wollt. Das ist sowas von absurd. Und das kann eigentlich nur Gesinnung sein, weil logisch ist es nicht.
Naja, klar, Logik wird man auch in sozialen Kontexten selten finden.
Vergeblich suchen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Wenn die Bewerkstelligung, die Reproduktion sozialer Kontexte logische Vorgaben erfüllen müssten, ne, da geht nicht. Also der einzige Logiker, den ich kenne, ist mein Hund, der tut einfach immer jeden Augenblick irgendwas.
Okay.
Na gut, also haben wir für heute mal, müssen glaube ich Schluss machen, weil ich merke nämlich langsam, ich sitze und ich muss mich bewegen.